Frieden on Air, Radio Free FM und die Ulmer Friedenswochen.
Ich bin der Lothar Heuson, arbeite unter anderem seit vielen, vielen Jahren fast von Beginn an auch bei Radio Free FM mit einer eigenen Sendung, also einer Redaktion Kontrastes. Da geht es insbesondere um Themen des globalen Südens, nochmal spezieller um Lateinamerika, weil ich auch Vorsitzender des Lateinamerika-Komitees auch schon seit vielen Jahren hier in Ulm bin und darüber hinaus auch noch engagiert im Ulmer Weltladen, im Behandlungszentrum für Folteropfer, im Ulmer Netz für eine andere Welt. Und jetzt höre ich lieber auf, bevor wir unsere Zeit gänzlich damit vertun. Und habe viele Jahre als politischer Erwachsenenbildner an der Ulmer Volkshochschule gearbeitet.
Und so wie ich das jetzt vorher, als wir uns unterhalten haben, schon rausgehört habe, du hast Workshops zum Thema Framing gemacht.
Ich habe mir seit 2-3 Jahren mich ziemlich intensiv eingearbeitet in das Thema politisches Framing. Was das ist, werden wir ja noch klären.
Ganz
genau. Und habe diverse Workshops dazu dem Thema gemacht, weil ich schon finde, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, sich mit dem Thema Sprache auseinanderzusetzen. Was macht eigentlich Sprache mit uns? Was passiert eigentlich mit uns, wenn wir bestimmte Worte sprechen, bestimmte Bedeutungszusammenhänge formulieren? Das kommt alltäglich rüber. Und insofern habe ich dann angefangen. Es gibt nicht so viele, die sich mit dem Thema befasst haben, speziell hier in Ulm nicht, und habe dann angefangen, mich selbst da reinzuarbeiten.
Dann klären wir vielleicht jetzt gleich am Anfang die Frage, was politisches Framing überhaupt ist?
Ich habe die Frage erwartet. es ist, wie man deutlich merkt, Framing ein Anglizismus, also es ist ein Fremdwort. Frame, Rahmen aus dem Englischen. Und Framing heißt etwas einen Rahmen geben. So, was heißt das? Wenn wir jetzt miteinander sprechen, dann werden wir ganz viel auf der direkten sprachlichen Ebene kommunizieren, aber die Bedeutung, die wir einzelnen Worten, einzelnen Sätzen geben, ist möglicherweise auch zwischen uns beiden unterschiedlich, geschweige denn in größeren Gruppen. Das heißt, jedes Wort, jeder Satz, jeder Begriff bekommt automatisch, da müssen wir unserem Gehirn nicht sagen, jetzt setz dich mal in Bewegung, was hältst du denn davon, sondern das Gehirn sortiert automatisch den ganz individuellen, und jetzt kommen wir zum Thema Framing, den konkreten Bedeutungsrahmen, den wir als Individuum diesem Begriff, diesem Wort, diesem Satz geben. Also im Prinzip, jetzt ins Deutsche übertragen, es ist noch ein bisschen mühsamer, heißt Framing nicht anderes als Bedeutungs- oder Assoziationsrahmen. Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Aber wir hatten es ja jetzt gerade, also habe ich ja die Frage gestellt, politisches Framing.
So ist es.
Genau.
Sorry.
Alles gut. Also gibt es dann verschiedene Arten von Framing?
Ja, es gibt natürlich Framing, da kennen wir es vielleicht am stärksten, in der Werbung. Also in der Konsumwerbung. Natürlich riecht etwas am allerbesten oder es schmeckt etwas am allerbesten oder es hat ganz wenig, Fettanteile oder es hat auch, wir kennen das aus der Konsumwerbung. Wir kennen es weniger, obwohl es ständig stattfindet und auch nicht erst seit unseren Tagen, kennen wir es aus dem politischen Zusammenhang. Ich glaube, besonders bekannt geworden und seit ist es vor allen Dingen durch Donald Trump. Das ist überhaupt nicht der Einzige, der sich da diesbezüglich in der Szene bewegt. Aber durch ihn ist es besonders bekannt geworden. Wie spricht er? Wie hat davor, ist auch einer, der viel mit politischem Framing gearbeitet hat, wie hat Barack Obama gearbeitet? Yes, we can. Die berühmte Losung aus den Präsidentschaftswahlkämpfen von Barack Obama ist uns allen im Kopf. Make America great again ist etwas, was im Wahlkampf 2016 absolut ständig und immer wieder formuliert wurde von Donald Trump. Jeder von uns, jede ebenfalls, ist, glaube ich, mittlerweile absolut in der Lage, Make America Great Again, selbst wenn man nachts geweckt würde, ob man das nun gut oder weniger gut oder ganz schlecht findet, spielt überhaupt, sondern die Frage ist, wie werden denn bestimmte Inhalte per Satz Platz per Losung, per Begriff quasi in die politische Szene mit ganz bestimmten Absichten eingespielt. Mhm. Das ist jetzt überhaupt kein neues Phänomen, nicht seit Donald Trump oder Barack Obama Präsidenten der USA waren oder sind. Seitdem ist es bekannt. Man kann es sich immer nur bei denen viel besser vorstellen, weil wir so oft auch deren Sprache hören und gehört haben. Bei Angela Merkel fällt es einem immer schwerer, weil sie einen ganz anderen Sprachstil hat, fällt es einem immer schwerer, sich vorzustellen, da wird jetzt quasi auch gearbeitet mit politischem Framing. Wobei man immer sehen muss, das ist nicht etwa so eine Geschichte, jetzt übt man sowas wie Zensur, benutzt ganz bestimmte Wörter nicht mehr oder will manipulieren. Natürlich hat man, indem man eine bestimmte Sprache hat, Absichten. Man will etwas transportieren. Man will etwas so verständlich im eigenen Sinne auch deutlich an andere hinaus quasi transportieren. Aber derjenige, der das jetzt für uns in den letzten Jahren sehr fassbar, da bleibe ich nochmal dabei, sehr fassbar gemacht hat, nicht zuletzt mit diesem Slogan Make America Great Again oder jetzt in 2020, nachdem America doch angeblich jetzt so great gemacht worden ist, heißt es ja Keep America Great. Also halte die USA so großartig. Ich will jetzt über die Inhalte gar nicht reden, sondern wir reden ja nur über die Struktur von dem, was macht Sprache mit uns und wie wird etwas transportiert. Wie man es hier in der Bundesrepublik, um mal hier auf uns zu kommen, sehr, sehr, sehr deutlich auch in den letzten Jahren gesehen hat, das war, was mich auch sehr, sehr persönlich bewegt hat, das war das Arbeiten mit geflüchteten Menschen, das sprachliche Arbeiten über geflüchtete Menschen. Wenn ich von Flüchtlingsströmen, von Flüchtlingswellen, geradezu auch, was man lesen und hören konnte, von Flüchtlingstsunamis, von der ominösen Flüchtlingskrise mal ganz abgesehen. Da wird etwas zu einem Naturereignis, da wird etwas zu einem Orkan, da wird etwas zu einem Sturm, da wird etwas zu einer Krise und die Krise sind die Flüchtlinge. Die bringen die Krise. Die flüchten nicht vor Krisen und müssen flüchten vor Krisen, sondern sie bringen die Krisen. Das heißt, hier werden sprachlich Opfer und Täter, wenn man so will, geradezu umgedreht. Wir sind, wenn man über Flüchtlingskrise, und da ist ja unendlich viel geredet worden, und bis zum heutigen Tage zu meinem Ärger immer noch, das sollten wir aus unserem Vokabular wirklich streichen. Wenn man von Flüchtlingskrise redet, sind wir diejenigen, die quasi vorher war es wunderbar und diese Menschen, die jetzt zu uns nach Europa, nach Deutschland gekommen sind, bringen die Krise zu uns. Wir sind jetzt plötzlich die Opfer. Also durch all diese Geschichten, auch durch die Sprache der Rechten, durch die Sprache von Neonazis, wie da gearbeitet, die Merkel-Diktatur, wir werden umgefolgt. Wir werden im Prinzip ständig überrollt. Unsere Freiheit, ich kann es mir zumindest total schwer vorstellen, Frau Merkel, die Anführerin im Rahmen diktatorischer Verhältnisse, um jetzt die Muslime anstelle der Bio-Deutschen hier in dieses Land zu bringen und uns quasi Bio-Deutsche, zehnmal An- und Abführungszeichen, uns jetzt quasi abzuschaffen, wie gesagt, angeführt von Frau Merkel und Herrn Seehofer. Also ich muss schon bekennen, dass mir da jeglicher Verstand, also viele Jahre schon politische Arbeit gemacht, aber da fehlt mir jeglicher Verstand. Aber da sind wir schon dabei, in den Szenen, in denen so argumentiert wird, wird es auch geglaubt. Das heißt, je öfter man auch bestimmte Dinge framed, also bestimmte Bedeutungs- und Assoziationszusammenhänge gibt, desto stärker schlagen sie sich letztendlich auch im Gehirn nieder und setzen sich im Gehirn ab. Und von daher ist es schon wichtig, etwas immer und immer und immer wieder zu transportieren. Und, das wäre auch die Quintessenz sozusagen für Leute, die ähnlich ticken wie ich, etwas auch dagegen im positiven Sinne zu setzen. Also sich nicht nur da im stillen Kämmerlein darüber zu ärgern, sondern tatsächlich zu gucken, dass man sprachlich nun auch Gegenbilder aufbaut.
Das heißt, Framing ist sozusagen, dass die Gedanken oder die Meinung, wie auch immer, das, was halt im Kopf entsteht, wenn darüber gesprochen wird, in eine bestimmte, oft negative Richtung gedrängt wird.
Es muss gar nicht negativ sein.
Aber auch positiv?
Ich glaube, unser Problem, also Leute, die ähnlich ticken wie ich, das finde ich auch durchaus ärgerlich, weil diese ganze rechte Szenerie hat kein Monopol darauf, auch, es gibt auch Beratungsinstitute, die für demokratische Kräfte arbeiten. Und warum gelingt es uns nicht, ganz offensichtlich in ähnlicher Form Sprachbilder zu entwickeln, die unsere Vorstellungen von einem humanen, solidarischen Weltzusammenhang, einer Weltordnung in ähnliche plastischer Weise transportieren? Und ich, das ist, da bin ich auch, deshalb mache ich relativ viele auch Seminare und Workshops zu dem Thema. Wir müssen dringend anfangen, für das, was unsere Weltsicht ist, ich sage es nochmal, eine humane, solidarische, demokratische Weltordnung, und zwar nicht nur in unserem Land, sondern weltweit, dafür eben die entsprechenden Sprachbilder auch zu entwickeln, um tatsächlich im Gehirn letztendlich sowas wie positive Assoziationen hervorzurufen.
Gilt Framing dann aber auch als Art von Propaganda?
Also geframed, um so zu sagen, wird immer. Also das ist gar nicht, dass wir jetzt sagen, jetzt überlegen wir mal, jetzt framen wir aber. Natürlich gibt es sowas auch. Aber unser Gehirn arbeitet ständig und unentwegt und verarbeitet Informationen. Wenn wir zwar jetzt miteinander reden, dann arbeitet mein Gehirn und dein Gehirn ebenfalls ständig. Wie schätzt du das ein, was ich gerade gesagt habe? Umgekehrt, wie schätzt dein Gehirn das ein? Also im Prinzip, das ist etwas, was immer automatisch passiert. Wir kriegen es gar nicht nur bewusst mit. Das heißt, vieles in unserem Gehirn schaltet automatisch bestimmte Dinge aus, weil wir das für völlig irrelevant halten. Aber, und das bin ich jetzt bei deiner Frage, aber natürlich wird das, was man Framing nennt, auch ganz, ganz stark propagandistisch eingesetzt. Und das merkt man dann besonders in Kriegssituationen. Das ist dann immer eine besonders zugespitzte Geschichte von Framing, die man aber richtigerweise Propaganda nennen sollte. Oder wie das jetzt neudeutsch heißt, weil man redet ja nicht mehr sehr gerne von Propaganda, so von Informationshoheit gewinnen. Klar, wenn du Informationshoheit hast, wenn du über die Fakten bestimmen kannst, dann hast du immer in hohem Maße schon viel auf deiner Seite und bist in einer besseren Position. Also man muss auch Propaganda nennen und nicht alles nur Framing.
Und wie hat sich dann Framing vielleicht in den letzten vielen Jahren verändert, wenn man dann zurückschaut? Also ich bin mir sicher, vielleicht gab es damals nicht unbedingt den Begriff Framing dafür, aber vielleicht auch
nicht.
Im Zweiten Weltkrieg oder sowas. Wie hat sich das dann vielleicht bis heute entwickelt?
Also um es mal deutlich zu machen, wie wenig dieses Thema ein neues Thema ist. Wir alle, glaube ich, kann man sagen, haben mal im Geschichtsunterricht, lang ist es her, als es über das Römische Reich ging, haben wir mal mitbekommen in den, wie gesagt, Geschichtsbüchern, dass es da römische Politiker gab, die immer gesagt haben, in der Auseinandersetzung mit Karthago, übrigens bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Übrigens bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Übrigens bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Bei jeder Gelegenheit. Das ist klassisches Framing. Da werden bestimmte Bilder aufgemacht und bestimmte Absichten sollen damit erreicht werden. Sprung 2000 Jahre später oder fast 2000 Jahre später, das gerade vom Zweiten Weltkrieg geredet, es gibt einen Klassiker, das ist der Erste Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg wurde systematisch Propaganda, PR-Arbeit eingesetzt. Nicht etwa, dass es vorher Kriege gegeben hat, die überhaupt nicht mit diesen propagandistischen Effekten gearbeitet haben. Das gab es immer. Wie gesagt, Karthago muss übrigens zerstört werden. Nein, aber im Ersten Weltkrieg gab es richtig große Abteilungen, die nur dafür zuständig waren. Das führte dann zum Beispiel zu folgenden Bildern. Die Deutschen als Hunnen. Also Hunnen haben wir ja auch bestimmte Vorstellungen, bestimmte Frames. Hunnen überrennen den europäischen Kontinent historisch. Hunnen sind irgendwie schlechter, so wie Vandalen irgendwie alles zerstören. Also die realen Vandalen der damaligen Zeit waren nicht nur Zerstörer, so wenig wie die Hunnen immer nur zerstören. Aber unsere Bilder im Kopf, unsere Frames, unser Gehirn macht Hunnen negativ assoziiert, also ganz schlimme Finger. So, damit hat man gearbeitet im Ersten Weltkrieg von Seiten der Briten, von Seiten der Franzosen, quasi in der antipreußischen Agitation und Propaganda. Woran hat man den Hunnenbegriff festgemacht? Den Deutschen wurde so quasi unterstellt, sie hätten bei ihrem Überfall auf Belgien und der Besetzung Belgiens, hätten sie Nonnen so quasi an die Kirchentore genagelt. Babys hätten sie die Hände abgeschlagen. Die Deutschen, den belgischen Kindern, belgische Nonnen. Damit wurde in der Propaganda gearbeitet und daraus wurde der Begriff Hunnen gemacht. Ich habe Plakate gesehen, da wurden Kriegsanleihen in Großbritannien aufgemacht und es wurde um Kriegsanleihen quasi geworben, also um Finanzierung des Krieges. Und da stand immer, wir brauchen das gegen die deutschen Hunnen. Und im Hintergrund sieht man dann die blutigen Hunnen, deutschen Hunnen agieren, wenn sie Nonnen an die Kirchentore nageln. Das hat natürlich nicht gestimmt, obwohl es gab genug Kriegsverbrechen, aber das gab es nicht. Die Deutschen haben dann versucht, so quasi Gegenpropaganda zu machen, aber diese Vorstellung von Hunnen, Babys, Hände abschlagen, Nonnen an die Tore, Kirchentore nageln, ließ sich nicht mehr aus der Welt schaffen. Das hat sich total stark niedergeschlagen. Zweiter Weltkrieg, weil du davon ja auch geredet hast, gab es dann ähnliche Bilder. Vor dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 ist sehr massiv immer gearbeitet worden mit dem Begriff und mit der Vorstellung, auch bildlich übrigens, jenseits der Sprache, vom sogenannten jüdisch-bolschewistischen Untermenschen. So hieß diese Formel. Und die wurde immer und immer und immer wieder propagiert. Speziell gegenüber Soldaten, die dann diese Invasion in der Sowjetunion vollzogen. Ich selbst habe noch glücklicherweise, also in dem Fall kann ich nur sagen, wissenschaftlich glücklicherweise, zu Hause bei mir auf dem Dachboden gefunden von unseren, was weiß ich, Vorgängern, eine Zeitschrift der SS. Also dieser Nazi-Kerntruppe, der ideologischen Kerntruppe. Und da die war aufgemacht und stand, der Untermensch, so hieß es, der Untermensch. Und dann wurden viele Bilder und Fotos und Texte gezeigt. Wir, die Guten, wir, die arischen Gutmenschen und wertvollen Menschen und sie, der jüdisch-bolschewistische Untermensch. Da sieht man schon, wie mit diesen Frames gearbeitet wird. Das heißt, dann kann man auch so eine prinzipielle Struktur von Framing sehen, insbesondere von Kriegspropaganda. Der andere wird immer dämonisiert, der andere wird immer verteufelt. Man selbst ist immer für Menschenrechte, für Humanität, fürs Gute. Und die andere Seite ist quasi der Teufel, der da immer wieder die Gräueltaten in der Welt vollzieht. Das ist ein Klassiker, das kann man dann auch nochmal, um ein letztes vielleicht Beispiel zu zeigen, wie sowas funktioniert. Es gab Anfang der 90er Jahre bereits auch einen Golfkrieg, einen Krieg gegen den Irak, der insbesondere von den USA angeführt wurde. US-Präsident war damals George Bush, Vater, also nicht George W. Bush. Und man hat damals in der Weltöffentlichkeit sehr, es ging um Kuwait und die quasi Okkupation Kuwaits durch Irak. Die Vereinnahmung des Kuwait, damals ein selbstständiges Land war, durch irakische Truppen. So, um das Ganze nochmal quasi aufzuladen, warum man jetzt Kuwait wieder in Anführungsstrichen befreien müsste, also von den Irakern, wurde vor allen Dingen ein Fall sehr bekannt. Im Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen, in der UNO in New York, wurde eine kuwaitische Krankenschwester befragt. Und sie erzählte, dass es einen schrecklichen Fall gegeben hätte. Sie hätte ihn persönlich erlebt. Und das zeigt nur, wie bestialisch diese irakischen Truppen agiert hätten, angeführt von natürlich Saddam Hussein, dem irakischen Regierungschef. Und das bestand darin, das erzählt, man hätte aus Brutkästen, die in Kuwait-Stadt aufgebaut waren, Frühgeburten, aus Brutkästen hätten diese irakischen Soldaten die Babys rausgezogen und hätten sie auf den Boden geworfen, damit sie dann quasi sterben. Das hat in der Weltöffentlichkeit natürlich absolut Abscheu. Damit konnte man auch gut agieren. viel später, da war diese Geschichte schon längst so quasi politisch in der Welt, viel später hat sich herausgestellt, es war eine PR-Aktion. Es hat es nie gegeben, diese sogenannte kuwaitische Krankenschwester, weil die Botschaft, die Tochter des Botschafters des Irak in den USA. Und sie hat diese Geschichte gesagt, erfunden, sie hat diese Geschichte erzählt. Aber natürlich kannst du einen Faktencheck machen. Und natürlich, aber die Geschichte ist längst im Spiel. Das heißt, die Grundgeschichte sieht man über all diese Jahre von, übrigens bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss, bis hin zu den heutigen Tagen, dass immer wir so quasi für das Gute, wie auch immer das Gute dann definiert ist, wir für das Gute stehen. Wir sind im Prinzip diejenigen, die eigentlich doch für den Frieden stehen und die jetzt nur durch die andere Seite gezwungen ist, aber im Interesse von Humanität und Menschenrechten so quasi in den Krieg zu ziehen. Aber vielleicht ist es so ein bisschen deutlich geworden, also was Framing, also auch im Sinne von propagandistisch. Ja. Framing ist nicht immer propagandistisch, weil wir framen unentwegt. Wenn ich das erzähle, frame ich natürlich auch, weil ich bestimmte Assoziationsketten mit dem, was ich jetzt gesagt habe, auslöse. Ob das geglaubt wird oder nicht geglaubt wird, ist dann eine sehr individuelle Entscheidung des Gehirns, wenn man so will. Aber ich glaube, die Grundstruktur ist damit schon klar und dass man eben Framing in jeder Hinsicht auch benutzt, um damit propagandistisch bestimmte Ergebnisse zu erreichen.
Ich glaube, die Frage, was man gegen Framing machen kann, ist irgendwie nicht genau, wenn es um propagandistisches Framen geht. Wie kann man dann vielleicht selber sich klar werden und dann auch, während man zuhört über einen Bericht oder sowas, wie kann man sich selber bewusst machen, okay, ich muss jetzt zuhören und wirklich darauf achten, okay, da wird geframed und ich muss meine eigenen, meine eigenen Gehirnzellen anstrengen, um herauszufinden, wie ich selber dazu stehe und in was für eine, um mich selber nicht framen zu lassen irgendwie.
Es ist relativ schwierig darauf zu antworten, weil Fakten, also Fact-Checking, also Faktencheck, ist ja schon immer so ein Wesen, stimmt das denn, was da gerade erzählt wurde? Oder stimmt das nicht? Jetzt ist ja seit Trump nun auch der Begriff von alternativen Fakten in die politische Landschaft transportiert worden. Also insofern, glaubt man noch irgendwas? Ist ein Faktum? Oder sind Fakten dann nicht auch dem Framing im Prinzip unterworfen? Ist ein Faktum oder ist es möglicherweise auch für dich ein anderes Faktum als für mich? Geschweige denn von all den anderen, die es neben uns beiden auch noch gibt. Das heißt, auch die Fakten sind oft nichts Objektives, sondern bekommen erst dann etwas, was sie zu richtig oder falsch macht, wenn man sie interpretiert, also nach unseren Vorstellungen interpretiert. Ich will das mal am Beispiel nur ganz kurz der Klimakatastrophe deutlich machen. Wenn ich jetzt Klimakatastrophe sage oder Erdüberhitzung sage, dann hat es eine völlig andere Bedeutung, als wenn ich sage, der Klimawandel. Klimawandel hat sowas, ja, die Natur hat sich schon immer gewandelt und deshalb wandelt sie sich jetzt auch möglicherweise nochmal anders. Wenn man den Begriff von Überhitzung oder Katastrophe hat ja bestimmte, in unseren Gehirnen, bestimmte Alarmsignale. Das läuft nicht alles so, wie es sollte. Es gibt Untersuchungen, das komme ich auch wieder zurück, aber genau zu diesem Thema, es gibt Untersuchungen, vor allen Dingen aus den USA kenne ich sie, was macht denn Fakten, die Klimawissenschaftler auf den Tisch legen? Was macht die denn zu Fakten? Oder für wen sind es denn Fakten? Und man hat festgestellt, diejenigen, die aus politisch konservativ reaktionären Milieus kommen, die glauben diesen Fakten, da kannst du sie zehnmal auf den Tisch legen, glauben ihnen nicht. Leute, die aus dem eher demokratisch-progressiven, glauben diesen Fakten viel mehr, diesen wissenschaftlichen Fakten viel mehr. Das sieht man auch so, Fakten sind oft politisch gewertet. Das heißt, sie werden politisch zugeordnet. Ich glaube etwas, es ist ein Faktum, weil ich politisch ähnlich ticke oder ich glaube das überhaupt nicht, weil ich politisch ganz anders drauf bin. Es kommt gar nicht, dass ich da überhaupt das der Hinterfragung unterziehe. Deine Frage war jetzt, wie kann ich denn damit umgehen? Also Faktencheck, ich habe jetzt gerade ein bisschen was zur Problematik der Fakten gesagt, aber Faktencheck ist wichtig, wichtig und nochmal wichtig. Also trotz allem, auch wenn wir viele Leute nicht erreichen, trotzdem ist es wichtig, weil es gibt ja nicht nur die und die, sondern es gibt eben auch immer wieder, die tatsächlich auch offen sind. Also gegebenenfalls für andere Vorstellungen, für andere nochmal Fact-Checking-Geschichten, für andere Frames, um nochmal den Begriff zu nennen. Also das ist allemal wichtig, auch wenn es noch nicht die ganze Miete ist. Aber man darf, wie gesagt, es auf jeden Fall nicht außen vor lassen. Ich denke nur, und das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ich denke nur, dass auch Leute, die mit mir zusammenarbeiten, die hier bei FreeFM arbeiten, auch da gibt es ja eine große Vielfalt, aber die in unseren Zusammenhängen jetzt politisch, ich sage es nochmal mit dem Begriff, wenn es auch ein Frame, für eine solidarische, menschenrechtliche, demokratische Weltordnung stehen, ist es wichtig, genau nicht nur zu sagen, aber das finde ich jetzt überhaupt nicht. Und also ich kann doch nicht ständig Flüchtlingskrise sagen. Ja, wie kommen die dazu, ständig Flüchtlinge? Die wollen doch was erreichen, wenn ich ständig So, das heißt, ich wiederhole ständig den Frame der anderen Seite. Da habe ich schon 3 oder 4 Mal Flüchtlingskrise gesagt. Übrigens bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Also da sieht man schon wieder, wie sowas, je öfter ich etwas wiederhole, also auch um es negativ zu wenden, desto mehr frisst es sich aber im Gehirn fest. Und unser Gehirn arbeitet dann, wenn es Krise hört, und das im Kontext von Flüchtlingskrise, macht es sofort Abwehrmechanismen. Das heißt, meine Botschaft ist immer nur, auch wir müssen unbedingt lernen, unsere eigenen Vorstellungen von Welt, von Weltordnung, von dem, wie wir zusammenleben wollen in einer Stadt, in einer Region, in einem Land, in einer Welt, das müssen wir quasi positiv in Sprache bringen und müssen immer und immer wieder genau dies transportieren. Free.